Der Frank hat es eben schon kurz eingeleitet. Es geht heute nochmal, oder das zweite Mal, um das Thema unterwegs im Römischen Reich. Und nochmal kurz eine Erklärung für all die Leute, die jetzt nicht so super firm sind mit der Bibel, die sich da nicht so gut auskennen. Die ersten Christen, das heißt die ersten Kirchen, sind im Römischen Reich entstanden. Und deswegen dieser Titel, unterwegs im Römischen Reich. Weil wenn wir das mal anschauen, was diese Christen damals so gelebt haben, diese ersten Christen, und wenn wir dann uns unsere Welt anschauen, dann gibt es da, glaube ich, schon entscheidende Unterschiede. Ich meine, die meisten Menschen in Deutschland, die sich als Christ bezeichnen würden, sind, ich würde sagen, nur theoretisch Christ. Sie glauben irgendwie, dass es einen Gott gibt. Vielleicht glauben sie sogar daran, dass Jesus wichtig ist für das Christentum, dass er ein gutes Beispiel gesetzt hat, dass er irgendwie, ja, ein gutes Vorbild war oder so. Aber die meisten dieser Menschen glauben das nur in ihrem Kopf. Sie sind nicht, oder ich würde so sagen, sie sind so ein bisschen religiös im Kopf. Dreimal im Jahr vielleicht wird es dann auch praktisch, geht man in den Gottesdienst oder so. Aber das alles hat nichts mit dem praktischen Alltag zu tun. Sie glauben nur theoretisch. Und genau das war damals eben völlig anders bei den ersten Christen. Das, was sie im Kopf geglaubt haben, das haben sie auch mit ihren Taten gelebt. Das hatte Auswirkungen auf ihr Leben. Ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Handeln, ihre Beziehungen, das alles. Glaube war bei diesen Menschen nicht für wahr halten, sondern im Alltag leben. Und es hatte damit zu tun, dass diese ersten Christen ernsthaft davon ausgegangen sind, dass Jesus in ihrem Leben, in ihrem Alltag, in ihren Beziehungen da ist. Und die haben tatsächlich erlebt, dass Jesus da war, dass er in ihr Leben, in ihre Welt eingegriffen hat. Die haben gemerkt, das ist nicht irgendwie, wir sprechen nicht gegen die Wand oder so oder gegen die Decke, sondern das ist real. Sie haben Jesus gespürt. Sie haben gemerkt, wie er geredet hat. Dass er sich um sie gekümmert hat, dass er sie beschützt hat. Dass er immer und überall da war. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu uns heute, weil du kannst annehmen und ernsthaft daran glauben, dass es Gott gibt. Du kannst sogar ganz, ganz fest daran glauben, dass es Jesus gibt. Aber wenn dieser Gott und dieser Jesus in deinem Leben nicht spürbar und erlebbar ist, dann ist das Ganze für die Katz. Dann ist das alles nur Theorie. Der Hannes hat ja letztes Mal in der Churchstone erzählt, wie Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen verändert hat und dadurch letztlich diese ersten christlichen Gemeinden entstanden sind. Er hat gesagt, wie der Heilige Geist zunächst die Schüler von Jesus völlig verändert hat und dann durch diese Schüler von Jesus die Festbesucher, die nach Jerusalem gekommen sind, auch verändert hat. Da hat der Heilige Geist die Situation von Menschen völlig auf den Kopf gestellt. Und genau diese verändernde Kraft Gottes, diese Energie, diese Power von Gott, brauchen wir heute in unserem Leben auch, würde ich behaupten. Weil wenn wir diese Power, diese Kraft, dieses Erleben nicht haben, dann ist Glaube tote Theorie. Dann ist das geglaubte, aber kraftlose Wahrheit. Und wir Deutschen sind so richtig Meister in geglaubten Wahrheiten. Ihr müsst einfach nur mal irgendwelche Fachliteratur lesen. Die Deutschen schreiben immer nur theoretisch. Wenn man ein englisches Buch zur Hand nimmt, sind immer Beispiele drin. Die Deutschen schreiben immer nur theoretisch. Ich mache gerade eine theologische Weiterbildung. Katastrophe. Also da geht's nichts um den Alltag. Kein Beispiel, kein gar nichts. Ich habe jetzt letzte Woche, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Seiten gelesen. Ein einziges kleines Beispiel war drin von einem deutschen Theologen. Wahnsinn. Dabei hat eigentlich Glaube, Theologie mit dem Alltag zu tun. Die Frage ist dann nur, wie sieht das denn konkret aus, wenn Gott in unser Leben eingreift? Wie erlebt man das? Wie sieht das aus, wenn der Heilige Geist, diese Kraft Gottes, plötzlich spürbar wird? Und darum geht es heute. Und ich werde dazu eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Saul. So hieß sein hebräischer Name. In der römischen Version wurde er Saulus genannt und in der griechischen Saulos. Das hatte damit zu tun, dass dieses Römische Reich ein multinationales, multikulturelles Reich war. Die meisten Menschen haben im Römischen Reich zwei Sprachen gesprochen, ihre Muttersprache und dann noch die damalige Welt- und Amtssprache Griechisch. Und auch dieser Saulus konnte mindestens diese zwei Sprachen, vermutlich sogar mehr, weil er war ein gebildeter Mann, er war ein Intellektueller, er hatte bei den bekanntesten Professoren in Jerusalem studiert. Vermutlich war er so etwas wie ein Theologiedozent an der Uni. Er war ein gelehrter, frommer Jude. Aber nicht nur das, Saul war eben nicht nur ein theoretischer Gläubiger, sondern ihm war es wichtig, das, was er geglaubt hat, in die Praxis umzusetzen. Er hat sich gefragt, wie das im Alltag ist. Er war ein Mann der Tat, er war ein Aktionist. Er war davon überzeugt, dass er nicht nur lehren muss, sondern das aktiv tun muss. Und dazu gehörte für den Saul auch, dass er sich ganz massiv für den jüdischen Glauben eingesetzt hat, ihn verteidigt hat. Er wollte den jüdischen Glauben gegen alle falschen Lehren beschützen, mit Worten und mit Taten. Und zu diesen religiösen Lehren, die für den Saul sehr, sehr gefährlich waren, gehörte auch an dieser Stelle der Glaube an Jesus. Für Saul war das die größte Bedrohung für den jüdischen Glauben. Für ihn waren diese Menschen Gotteslästerer, weil sie behaupteten, dass dieser Jesus von Nazareth Gottes Sohn sei. Ich meine, Jesus war ein Mann, der als Verbrecher an einem Kreuz hingerichtet wurde. Es war Gotteslästerung zu sagen, dass dieser Jesus überhaupt irgendwas mit Gott zu tun hatte. Und jetzt haben diese Typen gesagt, dass der Gottes Sohn sei. Hallo? Das musste unbedingt bekämpft werden. Zumal es sehr, sehr schnell viele von diesen Jesus-Sektierern gab. Vor wenigen Monaten war Jesus hingerichtet worden. Dann sah alles so aus, als seien ein für alle Mal diesen Jesus-Spinnern das Maul gestopft. Und dann plötzlich, bei diesem Schavut-Fest, waren plötzlich diese Leute von Jesus wieder aufgetaucht und hatten Tausende von Menschen überzeugt. Und seitdem sah es Saul als seine Aufgabe aktiv, mit Erlaubnis von den religiösen Führern, diese Christen zu unterdrücken, diese Lehre von Jesus auszumerzen. Der Saul hat sich also in einer groß angelegten Anti-Jesus-Kampagne engagiert. Viele Christen wurden damals wegen ihres Glaubens ins Gefängnis festgesetzt. Die Lehre über Jesus wurde in Jerusalem so massiv unterdrückt, dass viele von diesen ersten Christen in die umliegenden Städte geflohen sind. Manche sogar in die benachbarten römischen Provinzen. Das Dumme dabei war nur, und das hat den Saul noch radikaler gemacht, diese Christen erzählten dann in diesen neuen Städten und diesen anderen Dörfern genau dasselbe von Jesus. Das war wie eine Seuche. Deswegen hat der Saul beschlossen, sich die Erlaubnis von den religiösen Führern in Jerusalem zu holen, um auch in anderen Städten die Christen zur Rechenschaft zu ziehen. Also wer seinen Glauben an Jesus nicht verleugnete, der musste ins Gefängnis. Und wer als Anführer der Christen besonders gefährlich war, der sollte sogar vor Gericht, dass er die Todesstrafe bekommt. Und so bekam der Saul den offiziellen Auftrag, nach Damaskus, das ist ungefähr 200 Kilometer nördlich von Jerusalem, zu reisen und dort die christliche Gemeinde zu schließen, die Anhänger von Jesus gefangen nach Jerusalem zu bringen. Der war natürlich nicht alleine unterwegs. Eine bewaffnete Schar von Männern war bei ihm. Und das Gerücht, dass Saul nach Damaskus kommt, das eilte ihm schon voraus. Das heißt, die Christen in Damaskus wussten genau, was sie erwartet, wenn dieser Saul kommt. Ich meine, Saul war vermutlich mit einer Karawane unterwegs, mit Tieren, Kamelen oder Pferden oder so. Mit Pferden wird das vermutlich so 1 bis 2 Tage nach Damaskus gebraucht haben. Vielleicht war er auch mit den Männern zu Fuß unterwegs, dann waren es mindestens 5 Tage, die er gebraucht hat. Und wie Männer so sind, werden die sich auf dem Tag, auf diesem Weg dahin, quasi auf dieser Tagesreise oder 5-Tagesreise, werden die letztendlich den Sieg schon gefeiert haben. Ja, wie es so ist, abends beim Lagerfeuer oder in der Herberge große Sprüche kloppen. Ja, wir werden die fertig machen. Aber dann, als sie kurz vor Damaskus waren, kam alles komplett anders. Muss Abend gewesen sein, denke ich mir, so in der Dämmerung. Die Tore von Damaskus waren schon fast zu sehen. Da strahlte plötzlich ein blendendes Licht auf den Saul. Vor Schreck und weil er so hell geblendet war, stürzt er zu Boden. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und intuitiv wusste der Saul, dass das kein Mensch sein konnte. Damals gab es keine Spotlights, damals gab es noch keine Lautsprecher. Es war eine Erscheinung, die mit Gott zu tun hatte. Und deswegen schreit er nicht irgendwie, oh, was ist das oder wer ist das, sondern er sagt ganz genau, wer bist du, Herr? Er sagt, wer bist du, Herr? Der wusste, dass der mit ihm redet, größer ist als er selbst. Und deswegen sagt er, Herr. Und dann hört er die Antwort dieser Stimme. Und die muss ihn noch stundenlang ganz, ganz tief in den Knochen gesessen haben. Da sagt diese Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann verschwand das Licht. Und die Begleiter von Saul waren starr vor Schreck, denn die hatten die Stimme gehört, aber die hatten nichts gesehen. So wie sich dieser Bericht in der Bibel anhört, hatten die nicht immer das Licht gesehen, nur die Stimme. Und auch denen war klar, das war kein Mensch. Totenstille. Und dann langsam erhob sich Saul, fast wie gelähmt vom Boden, und musste merken, dass er blind war. Er machte die Augen auf, aber er konnte nicht sehen. Und so mussten die Männer ihn an der Hand nehmen und in die Stadt Damaskus führen. Irgendwo hat er eine Herberge gefunden, wo er untergekommen ist. Und dann saß er da, ein gebrochener, geschockter Mann. Es war nichts mehr von dem Mann übrig geblieben, der in Jerusalem gestartet war. Ich habe ja vorher gesagt, es geht heute darum, was der Heilige Geist macht, was es bedeutet, dass er die Kraft Gottes genannt wird. Und der Saul hat an dieser Stelle in seinem Leben zum ersten Mal den Heiligen Geist gespürt. Dieses Erlebnis, dass er diese Stimme von Jesus gehört hat, dass er dieses Licht ihn so geblendet hat, dass er blind war, das war die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was der Heilige Geist hier bei Saul gemacht hat. Und das, was er seitdem immer und immer und immer wieder tut. Er lässt uns Menschen die Stimme von Gott hören. Manchmal so akustisch wie bei dem Saul, das kommt nicht oft vor, aber manchmal gibt es das, Menschen berichten das. Manchmal in Gedanken oder in einem Traum oder sonst irgendwie. Aber die Tatsache, dass Menschen die Stimme von Gott hören, die Stimme von Jesus, das ist der Heilige Geist. Ich erzähle die Geschichte gleich weiter und da kommt nochmal so ein Moment, wo Menschen diese Stimme von Gott hören. Deswegen sage ich jetzt noch nicht noch viel dazu, nur das eine. Bis heute macht der Heilige Geist es, dass Menschen die Stimme von Gott hören. Das ist das Erste, ja. Und ich habe das mal so aufgeschrieben, was man aus dieser Geschichte eigentlich über den Heiligen Geist lernen kann. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Jesus hören können. Das ist bis heute so. Aber dann sitzt dieser Saul in der Herberge, in seinem Zimmer, gelähmt, beschämt. Er, der alles richtig machen wollte, der für Gott den richtigen Glauben an Gott bekämpft hat. Also, nicht bekämpft, sondern gekämpft hat dafür, so genau. Der Zeit und Kraft investiert hat, Geld investiert hat, mit dem besten Wissen und Gewissen sich für Gott eingesetzt hat, der merkt jetzt, dass er alles falsch gemacht hat. Er hat nicht nur Menschen wehgetan und verletzt, er hat damit Gott verletzt, weil diese Menschen, die an Jesus glauben, die hat er verletzt und jetzt sagt Jesus zu ihm, hey, du hast mich auch verletzt, du hast mich auch verfolgt. Und ihm wurde Stück für Stück klarer, dieser Jesus, der wie ein Verbrecher diese Todesstrafe bekommen hat, der lebt. Und der muss mit Gott zu tun haben. Er war vermutlich ein Prophet Gottes, oder sollte es doch wahr sein, dass er Gottes Sohn ist? Im Saul passiert was. Das alles nimmt ihn so sehr mit, dass er 3 Tage lang nichts essen und trinken wollte. Hier steht wollte, nicht konnte, wollte. Warum? Er hat gefastet, wie man fastet, wenn man schuldig geworden ist. Ein frommer Jude, wenn er gemerkt hat, dass er was falsch gemacht hat, dann hat er gefastet, um zu sagen, das tut mir leid. Und das hat der Saul hier gemacht. Er hat seine Sünde, seine Schuld bemerkt und sagt, Gott, ich habe es falsch gemacht. Und das ist auch etwas, was der Heilige Geist bei Saul gemacht hat. Saul hätte auch bitter werden können. Bitter über Gott, bitter über sein Versagen. Er hätte rebellieren können, er hätte ausrasten können. Aber er fastet und er bekennt Gott, ich bin falsch und du bist richtig. Und auch dieser Prozess im Saul, dass er seine Fehler einsieht, bewirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist zieht uns oder zeigt uns, wer wir wirklich sind. Er zieht uns, könnte man sagen, die Maske vom Gesicht, dass wir uns selber so erkennen, wie wir sind. Und das kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein, so wie bei dem Saul. Dass man erschreckt über sich selbst, weil der Heilige Geist einem die Maske vom Gesicht nimmt. Und manchmal reißt der Heilige Geist einem die Maske so weg wie bei dem Saulus, durch so eine ganz krasse Begebenheit. Manchmal macht er das ganz sanft, weil er weiß, ich muss nicht so krass sein, weil der Mensch wird es auch so verstehen. Der Heilige Geist ist der, der uns Fehler zeigt, der bewirkt, dass wir zugeben, dass wir falsch sind. Das ist das Zweite. Der Heilige Geist zeigt uns unsere Schuld, um uns zu verändern. Und dann folgt in dieser Geschichte von dem Saul, dass der Heilige Geist nochmal zu jemandem gesprochen hat. Nämlich einem Menschen, der schon viel länger an Jesus geglaubt hat. Er hieß Hananias. Diesmal redet Gott nicht akustisch, sondern in einer Vision. Wir wissen nicht genau, ob das in einem Tagtraum war, so wie so ein Film in den Gedanken oder eine Vision nachts im Traum. Aber der Hananias wusste sofort, jetzt redet Jesus mit ihm. Und das Gespräch zwischen Hananias und Jesus, das ging so. Jesus sagt, Hananias, der hört das irgendwie und sagt, ja Herr, hier bin ich. Dann sagt Jesus, geht zur geraden Straße, also die hieß so, so wie Spicherer Straße oder Wirchow Straße, geht zur geraden Straße in das Haus des Judas und fragt dort nach einem Saul von Tarsus. Er betet gerade. Und er hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Und dieser kam zu ihm, legt ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias da ein, ich habe schon so viel von diesem Mann gehört, wie er grausam die Menschen in Jerusalem, die an dich glauben, verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der hohen Priester hat und auch hier alle gefangen nehmen will, die an dich glauben. Aber Jesus sagte dann zu dem Hananias in dieser Vision, geh nur, Hananias, ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei all den Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Und als es der Hananias hört, dann gehorcht er. Wie gesagt, noch so eine Stelle, wo Gott redet, wo Jesus redet. Und der Heilige Geist, ich habe das schon gesagt, macht diese Stimme von Jesus hörbar. Aber dieses Mal ist es ja ganz anders. Ja? Der Hananias ist ein Mensch, der davon ausgeht, dass Jesus reden kann. Er will hören, wenn Jesus was sagt. Deswegen muss Jesus nicht so krass sein wie bei dem Saul. Also kein Licht, keine Stimme, ganz anders. Und ich glaube, das ist letztendlich die Frage. Ja? Die Frage, wollen wir hören, wenn Jesus redet? Natürlich sagt Jesus nicht immer schöne Dinge. Das, was er zu Saul gesagt hat, das war hart. Das, was er zu dem Hananias gesagt hat, das war auch nicht easy. Der Hananias hatte seine Zweifel, ob das so gut geht. Der hatte so Zweifel, ob das nicht seine eigene Spinnerei ist. Aber wenn der Hananias Jesus nicht gehorcht hätte, dann wäre Saul nicht das geworden, was er nachher war. Es ist total entscheidend, ob wir bereit sind, auf Jesus zu hören. Es ist entscheidend, ob wir zulassen, dass Jesus durch den Heiligen Geist zu uns reden kann. Ich weiß nicht, hast du schon mal Jesus gehört? Wann hast du ihn das letzte Mal gehört? Oder gedacht, das könnte er vielleicht sein, das könnte von Gott kommen. Und was war das? Vielleicht hat er dir gesagt, dass du jemanden vergeben sollst. Manchmal ist das nicht so deutlich, dass man so eine Stimme hört irgendwie, sondern so ein Gedanke, ich muss vergeben. Das ist so ein Gedanke, den wir meistens ganz schnell wieder verdrängen. Das ist unser Problem. Oder vielleicht will er, dass du deine Sicht von deinem Glauben, so wie du deinen Glauben lebst, vielleicht so theoretisch, wie ich eben gesagt habe, oder irgendwie anders, dass er das verändern will. Dass er dir sagt, hey, vielleicht sagt er dir auch, dass du einfach besser mit deinem Körper umgehen sollst. Mehr Sport, gesünderes Essen. Dass du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen sollst. Oder ehrlich mit deinen Freunden reden. Vielleicht will er auch, dass du mit deinen Bekannten über Jesus redest, weil da eine Situation ist, wo dein Bekannter vielleicht einfach ein Problem hat und du weißt, Jesus könnte ihm helfen. Was auch immer es ist, ich mach dir Mut, sei sensibel, hör auf diese Stimmen. Nimm den Heiligen Geist ernst, wenn er dich die Stimme von Jesus hören lässt. Und vielleicht ist es wichtig, es ist gar nicht schlecht, wenn du einmal zu viel hörst. Ja, ich weiß, ich bin einmal auf der Autobahn gefahren und hatte den Eindruck, jetzt sagt Gott zu mir, ich soll da anhalten. Ich dachte, irgendwie ein Tramper oder so zu mitnehmen, irgendwas. War mitten in der Nacht total leer, die ganze Autobahnraststätte, und ich bin da durchgefahren und gar nichts. Und dann bin ich nachher wieder auf die Straße. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich diesen Impuls einfach wahrgenommen habe, ich glaube, das ehrt schon Gott, weil ich wollte ihm hören. Ich wollte ihm gehorchen. Naja, und wenn da niemand war, ist ja auch nicht schlimm. Also, bin vielleicht 2 Minuten später gekommen oder so. Ist das ein Problem? Vielleicht bin ich auch bewahrt worden vor einem Unfall, der sonst passiert wäre. Vielleicht. Aber der Heilige Geist lässt hier in der Geschichte nicht nur den Saul und den Hananias Gottes Stimme hören. Auch das, was er dem Hananias sagt, das, was der Hananias hört, das ist auch etwas, was er tut. Er gibt nämlich einen Blick in die Zukunft. Er sagt über den Saul, er ist auserwählt, allen Völkern und Herrschern der Erde von Jesus zu sagen, auch den Israeliten. Und dann sagt er noch, er wird erfahren müssen, wie viel er für Jesus leiden muss. Manchmal gibt der Heilige Geist so einen Einblick in die Zukunft. Das ist nicht so wie bei einer Wahrsagerei oder so. Das ist nur so ein kleiner Blick, eine Ahnung von dem, was Gott vorhat. Dass er mich vielleicht bewahren will. Manchmal sind das so Bruchteile von Sekunden, wo man etwas ahnt und intuitiv handelt und es genau richtig ist. Mir ist mal so gegangen, auf der Straße, ich bin im Auto gesessen, ich habe so gedacht, plötzlich so ein Gedanke, du musst mehr rechts fahren. Ich bin so fast auf den Seitenstreifen gefahren und in diesem Moment, wo ich so rüberziehe, sieht ein Auto, was mir entgegenkommt und den entgegenen riesen LKW, der neben mir ist, überholt so ganz knapp, Millimeter knapp an mir vorbei. Hätte ich nicht intuitiv reagiert, dann wäre der frontal vor mich draufgefahren und ich wäre jetzt heute nicht hier. Manchmal sind das so kleine Sekunden, Impulse. Manchmal ist es auch mehr. Als ich 16 war, kam auf einer Freizeit, das erzähle ich heute zum ersten Mal, da kam bei einer Freizeit ein Pastor aus Polen, der gebrochen Englisch konnte, auf mich zu und hat gesagt, hat mich so gefragt, wie ich heiße, und hat gesagt, hey, ich habe den Eindruck, du wirst eines Tages vor vielen, vielen Menschen von Jesus reden und predigen. Ich konnte mir das damals nicht vorstellen. Hallo, was ist denn das? Ist der wie komisch, der Typ? Aber ich habe das behalten in meinem Hinterkopf. Und heute werde ich immer wieder von allen möglichen Leuten angefragt, ob ich auf großen Konferenzen predigen soll. Oder so wie das nächste, was jetzt geplant ist, auf dem Rathausplatz im Kulturstadion, was anlässlich der WM, der Frauenfußball-WM, aufgebaut wird, da vor Zuschauern was von Jesus zu sagen. In das Stadion passen so 1.000 bis 2.000 Menschen. Ich bin gespannt, wie wir da sein werden. Ich sage das jetzt nicht, um irgendwie mich hier toll zu machen, sondern ich sage das, vermutlich würde ich heute diese Anfragen nicht annehmen, wenn ich nicht im Hinterkopf hätte, dass da dieser polnische Pastor das mal so als, ich glaube, durch den Heiligen Geist gesagt hat. Und es prägt mich. Und natürlich hat es auch geprägt, meine ganze Entwicklung geprägt. Ich glaube, ich hatte es 10 oder 15 Jahre vergessen und irgendwann ist es mir wieder eingefallen. Aber das, was der Heilige Geist tut und sagt, ist nicht immer so positiv, ja, so schön. Ich meine, er sagt hier, der Saul wird erfahren, wie er viel um meinetwillen, also um Jesu Willen leiden muss. Ich probiere mir jetzt mal was. Der Michael hat letzte Woche hier gestanden und erzählt, das fand ich total genial, wie klasse er es findet, dass dieser Glaube an Jesus einfach ihn verändert oder wie er merkt, dass er erleichtert ist, entspannter leben kann. Ja, voll positiv. Ich finde das super. Ich glaube, das ist so. Ich finde es genial, wenn Menschen das erleben. Ich erlebe das auch immer wieder. Aber da gibt es auch das andere. Und das gehört auch ganz normal zum Glauben dazu, dass Menschen, die an Jesus glauben, angefeindet und verlacht werden. Im Moment, muss ich sagen, erlebe ich das nicht so oft. In den 80er Jahren, als ich Teenager war, da habe ich das oft mitbekommen, dass Menschen in Deutschland über Christen gelacht haben, gespottet haben, im Rallye-Unterricht oder sonst wo. Aber auch wenn es zurzeit so ist, dass viele, viele Menschen ganz positiv dem Projekt X gegenüber sind, es wird Zeiten geben, wo wir für den Glauben von Jesus einstecken müssen, leiden müssen, bedrängt werden. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, wenn wir den Heiligen Geist erleben. Der Saul, der später mal Paulus genannt wird, der hat erlebt, dass er für Jesus verfolgt wurde, angefeindet wurde, benachteiligt wurde. Aber wie gesagt, der Hananias hört auf Jesus. Er sucht dann den Saul auf. Er geht in diese gerade Straße. Er fragt nach dem Haus von dem, Judas, genau. Und dort findet er diesen gebrochenen, kaputten Mann, der vor wenigen Tagen noch Christen gehasst und verfolgt hat. Und dieser Hananias geht auf den Mann zu, legt ihm die Hände auf den Kopf, auf die Schulter und sagt zu ihm, lieber Bruder Saul, Jesus der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Und in diesem Moment fällt es dem Saul wie Schuppen von den Augen, so dass er wieder sehen kann. Und daraufhin stand der Saul auf und er bat den Hananias, hey, kann ich nicht getauft werden? Weil ich möchte auch an Jesus glauben. Und so lässt sich der Saul taufen und wurde ein Mensch, der für sein ganzes Leben bis zum Schluss für Jesus gelebt hat. Ganz genauso aktionistisch, wie er vorher war, für Jesus gelebt hat. So radikal, so als ein Mann der Tat. Und ich glaube auch in diesem letzten Teil der Geschichte tut der Heilige Geist ganz viel. Ich kann da gar nicht mehr alles erzählen, da passiert ganz viel. Der Saul, eine Sache, die ich rausgreife, der Saul hat sich ja schon verändert, habe ich gesagt. Ja, er hat eingesehen, ich habe was falsch gemacht, aber ich glaube, das hat nicht gereicht. Ich glaube, das hat nicht gereicht, um sein Herz total zu verändern. Da muss das noch was anderes passieren. Nämlich dieser Hananias, ein Mann, der vor 3 Tagen noch vom Saul verfolgt worden wäre, eventuell umgebracht worden wäre, dieser Mann kommt zu ihm und sagt zu ihm, lieber Bruder Saul. Und er legt ihm die Hände auf. Heute hätte er ihn wahrscheinlich in den Arm genommen. Und diese Liebe, von dem Hananias verändert den Saul komplett. Die Liebe von Hananias gebraucht der Heilige Geist, um Saul neu zu machen. Und es ist bis heute so, Liebe, es gibt nichts, was mehr Menschen verändert als Liebe. Durch nichts handelt der Heilige Geist mehr als durch Liebe von Menschen. Einmal, dass der Heilige Geist uns die Liebe gibt und dann, dass der Heilige Geist diese Liebe benutzt, die wir anderen Menschen eben geben und dadurch Menschen verändert. Ich habe letztens dieses Buch gelesen, Have a Little Faith. Das gibt es leider nicht in Deutsch, das wird es wahrscheinlich in ein paar Monaten in Deutsch geben, weil das zurzeit ein Bestseller in Amerika ist. Und die anderen Bücher sind schon alle in Deutsch übersetzt. Das ist von einem jüdischen Journalist und er erzählt dort eine Geschichte, wie er einen schwarzen Pastor in Detroit kennenlernt. Dieser Pastor heißt Henry und er erfährt, dass dieser Pastor früher, also es war ein Schwarzer, dass er früher Drogendealer war, dass er ein Krimineller war, aber dass er jetzt eine Sozialarbeit im sozialen Brennpunkt von Detroit macht. Und er traut ihm nicht, weil er sagt sich, aus einem Saulus wird kein Paulus. Vergiss es. Dieser Journalist ist skeptisch. Und es gibt noch andere in der Kirche, die auch früher Gangster waren. Und das macht ihn noch viel skeptischer und verunsichert ihn noch viel mehr. Und ein Ältester aus der Kirche, der merkt es. Der heißt Cass. Und dieser Cass geht zu dem Mitch, also es ist eine echte Geschichte, geht zu dem Mitch und fängt an, ihm seine Geschichte zu erzählen. Wie er auch Drogen gedealt hat. Wie er dabei mal ausgeraubt wurde, niedergestochen wurde, fast verblutet ist. Wie er in den Knast gekommen ist wegen Drogen. Wie er wieder frei wurde, trotzdem wieder in diese Szene versackt ist. Wie er selber Drogen genommen hat und wie alles immer schlimmer wurde. Und wie er dann diesen Pastor Henry kennengelernt hat. Und wie er ihm dann anfänglich geholfen hat, die Essensspenden und Kleiderspenden zu verteilen. Und wie er diesen Pastor dabei bestohlen hat. Und wie er dann eines Abends plötzlich da stand, an einem Abend war es so, er hatte nichts mehr. Er hatte nichts mehr, kein Dach mehr über dem Kopf, nichts. Und dann bietet dieser Pastor ihm an, bei ihm zu übernachten. Und dann lese ich kurz oder übersetze das kurz, wie es hier drin steht, wie das der Cass quasi erzählt hat. Wie er diesem Journalisten das erzählt hat. Er sagt, ich bin an diesem Abend bei dieser Familie eingezogen. Ich habe dort fast ein Jahr gewohnt. Ein Jahr. Er hat mich unten im Wohnzimmer schlafen lassen, auf der Couch. Seine Familie oben, im ersten Stock. Sie hatten kleine Kinder. Und ich habe mir gesagt, hey, dieser Mann kennt mich überhaupt nicht. Der weiß überhaupt nicht, wozu ich fähig bin. Aber er vertraut mir. Und weißt du was, Mitch? Diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese Güte hat mein Leben gerettet. Auf Englisch steht hier, this kindness saved my life. Und das ist der Punkt, wo dieser Journalist seine Skepsis aufgibt, weil er merkt, Liebe verändert. Das ist, wie der Heilige Geist Menschen durch Liebe verändert. Wie er Liebe benutzt, dass wir anders werden. Und dann lässt sich dieser Saul taufen, um deutlich zu machen, ich will ganz an diesen Jesus glauben, mit ihm leben. Und auch diese Entscheidung bewirkt der Heilige Geist. Natürlich, der Saul hat selber gesagt, ich will das. Aber dieser ganze Prozess, ja, das ist in ihm passiert durch den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deine Sache, ja, dass du ganz ähnlich wie der Saul einfach Gott kennengelernt hast. Vielleicht ist es auch für dich dran, dich taufen zu lassen. Weil du angefangen hast, an Jesus zu glauben. Weil er in dir lebt. Und wenn du merkst, dass der Heilige Geist dir das wichtig macht, dann sagt es mir einfach. Also es gehört dazu, ja, zu sagen, ich will an Jesus glauben, ich möchte ganz dazugehören. Und das sind eigentlich diese Punkte, ja. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Menschen Jesus hören. Er macht, er zeigt uns Schuld, er will uns verändern. Er gibt uns manchmal einen Blick in die Zukunft. Das hat oft auch mit diesem Schuld zu tun, ja, dass er sagt, hey, ich will dich anders machen. Dass er uns einen Blick gibt, wie wir werden sollen. Und der Heilige Geist verändert durch Liebe. Und es gibt jetzt auf dem Tisch so kleine Zettelchen und vielleicht ist einer von diesen Sätzen das, wo du denkst, genau, das habe ich erlebt. Oder das würde ich gerne erleben. Dann schreib den Satz auf. Nimm ihn mit nach Haus. Und ich habe ja eine Rundmail geschrieben an manche Leute, also die zum Projekt X gehören, und habe gesagt, ihr könnt heute, wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr Jesus erlebt habt, wo ihr Gott erlebt habt, könnt ihr das gerne hier erzählen. Das kann ganz kurz sein. Ich glaube, der Michael hat letztes Mal 30 Sekunden erzählt. Total genial. Aber wir machen das nicht so wie letztes Mal, sondern es gibt auch diese Karten. Und da steht etwas zum Thema Liebe und Veränderung drin. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hast du jemanden kennengelernt oder kennst jemanden, durch dessen Liebe du verändert wurdest. Vielleicht hast du einen Menschen, wo du weißt, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht hier. dann nimm diese Karte mit oder schreib schon jetzt hier den Namen drauf oder lieber so und so und schreib ihm eine Karte und sag, danke, dass du in mein Leben so was bewirkt hast. Danke für deine Liebe, was auch immer es war. Danke dafür. Ich glaube, das tut gut, wenn man das vielleicht auch mal 10 Jahre später jemandem schreibt. Der hat es vielleicht schon lange vergessen. Also ihr könnt diese Karten brauchen, was draufschreiben. Ihr könnt die natürlich auch gerne mit nach Hause nehmen, wenn sie euch gefällt. Es sind 3 verschiedene, vielleicht findet ihr auch von jeder eine. Genau, und wenn jetzt jemand denkt, hey, ich würde gerne was erzählen, dann kann er einfach hier herkommen. Wir haben jetzt so, ich würde sagen, 5 Minuten, in denen man schreiben kann. Also entweder so einen Satz aufschreiben kann, auf die Karte, also die Karte an jemanden schreiben kann, wo man denkt, der hat mich verändert, der hat mir Liebe gegeben, so wie dieser Pastor Henry für den Cass, so wie der Cass für den Mitch. Ja? Und wenn derweil, wo jeder so ein bisschen schreibt, dir einfällt oder du denkst, das müsste ich erzählen, dann komm einfach hier und erzähl es. Genau.